Inforadio Podcast.
WikiLeaks war gestern, jetzt kommt Open Data. Herzlich willkommen aus dem Museum für Film und Fernsehen am Potsdamer Platz in Berlin zum 56. Zukunftsgespräch der Berliner Senatsinitiative Projekt Zukunft und Inforadio. Open Data, offene Gesellschaft, offene Fragen, unser Thema. Ja, WikiLeaks war gestern, jetzt kommt Open Data. So einfach wie der Slogan klingt, ist es ja nicht unbedingt, Aufmerksamkeit zu erzeugen, wenn man kein Skandalon dahinter hat. Es geht heute Abend um Datenbestände, die mit öffentlichen Geldern erhoben wurden, die bereits jetzt in den Verwaltungen vorhanden sind, aber vielleicht auch um die Datenbestände, die wir in der Gesellschaft meinen, dass sie erhoben werden könnten. Die Forderung nach und das Angebot von Offenlegung für alle, das ist in der allgemeinen Debatte noch nicht wirklich angekommen. Was heißt eigentlich Open Data? Wer kümmert sich darum? Was kann der Nutzen sein und wo liegen Interessenskonflikte und Gefahren? Darüber wollen wir heute in unserem Forum im Inforadio sprechen. Bevor wir in die vermutlich sehr spannende Diskussion einsteigen, freue ich mich zur Einleitung ins Thema Wolfgang Both hier auf der Bühne zu haben. Wolfgang Both in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen zuständig für den Bereich Open Data, Open Cities. Herr Both, es ist ja ganz interessant, dass aus der Verwaltung heraus das Thema Open Data auch gesetzt wird. Was ist Ihnen in der Verwaltung an dem Thema so wichtig?
Ich meine schon, dass es uns gelingen könnte, Vertrauen zu gewinnen bei den Bürgerinnen und Bürgern, vielleicht sogar zurückzugewinnen, wenn wir etwas verloren haben, durch die Transparenz, die wir für das Verwaltungshandeln, durch die Verfügungstellung von Daten mit erreichen können. Zum Zweiten erhoffe ich mir selber, verwaltungsintern, und darüber diskutieren wir auch intensiv mit den Kollegen, Effizienzgewinne in unserer Arbeit. Bisher haben wir auch die Datenarbeit, wie die übliche Verwaltungstätigkeit, nach dem Ressortprinzip organisiert. Das heißt, jeder für sich eigenverantwortlich, wenn es gelingt, ressortübergreifend so etwas zu gestalten, gemeinsam zu machen, denke ich mal, sind da nicht nur Vorteile, Transparenzgewinne, Mitmachmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger da, sondern auch Vorteile für die Verwaltung. Und zum Dritten erhoffe ich mir natürlich, dass wir für die Wirtschaft neue Möglichkeiten eröffnen. Das ist mein primäres Interesse. Über den Weg bin ich erstmal eingestiegen als Mitarbeiter der Wirtschaftsverwaltung.
Sie haben natürlich wahrscheinlich eher als andere hier im Raum den Überblick, über welche Bestände wir eigentlich reden. Wenn ich so sage, ja, es gibt eine ganze Menge schon vorhandenes Material, das bereits vielleicht aufgearbeitet ist, das aufgearbeitet werden muss. Wo findet sich das im Land Berlin? Wo findet sich das in den Bezirken?
Das findet sich gegenwärtig sehr breit verteilt. Wir wissen es gar nicht genau. Es gibt keine Listen, keine, sagen wir, Ordner oder sowas darüber, wo welche Datenbestände tatsächlich vorhanden sind. Bekanntermaßen solche Daten wie Umwelt oder wie Geodaten, die verständlicherweise entweder in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hauptsächlich liegen. Bei den Geodaten haben wir heute über 800 Datensätze alleine online in dem Bereich. Auch beim Verbraucherschutz sind vielfältig Daten vorhanden. Im Gesundheitsbereich sind Daten vorhanden. Verkehr, um solche Datenbestände geht es zum einen. Und zum anderen wissen wir auch, dass da was vorhanden ist. Wir wissen aber auch, dass auf der bezirklichen Ebene sehr viel zusammengetragen wird. Das macht aber eben noch jeder für sich. Da wollen wir ansetzen.
Also im Grunde genommen das Prinzip, dass Open Data für den Bürger es ermöglicht, mit seinen Fragen dann zu schauen, wo gibt es Informationsbestände. Das ist auch die Herangehensweise in der Verwaltung selbst, weil das auch sozusagen in vielen verschiedenen Schubladen bisher liegt und vielleicht auch manchmal schlummert.
Das ist eine Bewegung, die vor fast genau 2 Jahren durch Obama gestartet wurde. Der erste Regierungsakt, den er hatte, heißt tatsächlich Transparency and Open Government. Also das ist ja schon programmatisch, wenn man mit dem Thema in seine Regierungsarbeit einsteigt. Und ich denke, diese Welle schwappt jetzt so langsam nach Europa und kommt eben auch in unseren Raum hinein, sodass wir uns intensiver diesen Fragen stellen. Aber es gibt auf der anderen Seite die Anforderungen seitens der Bürger. Das hat eine Umfrage im vergangenen Sommer gezeigt, wo 88% der Bürgerinnen und Bürger sagten, ja, das ist etwas, was uns auch interessiert, womit wir arbeiten könnten. Da sollte die öffentliche Hand doch ein bisschen mehr machen. Wir haben die Umfrage dann etwas vertieft im Herbst letzten Jahres und haben konkreter gefragt, welche Datenbestände interessieren euch denn als Berlinerinnen und Berliner, und haben da ein ziemlich klares Ranking. Dazu gehört also etwas wie Stadtentwicklung und Stadtplanung. Umweltdaten gehören dazu, die Ergebnisse von Kontrollgängen, der Hygienekontrolle, der Preiskontrolle, der Badegewässerqualität, also und so weiter.
Das berühmte Beispiel mit sozusagen dem Gammelfleisch in irgendwelchen Gaststätten ist schon etwas, was ganz nah am Interesse der Menschen
liegt. Auf alle Fälle.
Sie haben eben Obama erwähnt. Vieles, was Obama in den USA angestoßen hat, auch die Frage, wie wir soziale Netzwerke nutzen für politisches und gesellschaftliches Handeln, ist sogar mit einer gewissen Verzögerung hier angekommen. Wo steht da in Ihrer Einschätzung das Land Berlin, auch im Verhältnis zu anderen Regionen in Deutschland? Wo sind wir da vorne und wo müssen wir da noch ein bisschen rennen?
Also ich hoffe, wir sind vorne. Das ist unser Bemühen, hier etwas zu tun. Aber ganz vorne ist man auch ganz schön alleine. Insofern ist das nicht ganz einfach, das Thema zu bewegen. Wenn es Beispiele aus Amerika oder Großbritannien gibt, dann sind die nicht so ohne weiteres auf unseren Rechtsraum hier in Europa übertragbar. Also wir müssen selber lernen. Insofern versuchen wir schon, etwas gemeinsam zu machen. Die Kollegen in Bremen, auch ein Stadtstaat, sind an diesem Thema intensiv dran. Meine Kollegen in München, mit denen ich mich regelmäßig austausche, zu dem Thema arbeiten an dieser Geschichte. Und wir haben eine ganze Reihe von Einzelaktivitäten. Wenn wir so etwas hernehmen wie den Bürgerhaushalt, ist das ja keine Sondererscheinung in Lichtenberg oder in Hellersdorf-Marzahn, sondern das haben wir um die 140 Mal inzwischen schon in Deutschland vertreten. Also punktuell gibt es solche Entwicklungen, aber wir wollen versuchen, das auf eine breitere und gemeinsame Basis, ressortübergreifend und auch in Berlin ebenenübergreifend, verwaltungsebenenübergreifend zu stellen und möglichst Ende des Jahres hierfür auch ein erstes Konzept vorzulegen. Ja.
Ende des Jahres, das ist ein gutes Stichwort. Dann schauen wir noch mal genauer nach. Wolfgang Both von der Senatsverwaltung, erstmal bis hierher vielen Dank.
Ich danke Ihnen. So.
Ja, sind ja eine ganze Reihe von Stichworten schon genannt worden, angefangen von der Frage, was schlummert eigentlich alles bereits an Daten, was ist da möglicherweise auch relativ leicht zusammenzuführen, wo gibt es möglicherweise auch ganz deutlich Regelungsbedarf. Und die spannende Frage ist ja, was wir als Bürger, was Unternehmen, was die Politik, was die Verwaltung selber mit Daten anfangen möchte. Vor der ersten Nachrichtenunterbrechung will ich die Zeit nutzen, meine Podiumsgäste vorzustellen und sie dann gleich mal direkt ins Thema reinzubitten. Herzlich willkommen, Anke Domscheit-Berg, Government 2.0 Netzwerk Deutschland e.V., bis vor kurzem bei Microsoft Direktorin für Regierungsbeziehungen. Was Sie eben auch gehört haben von Herrn Both, stehen wir quasi, was Open Data angeht, vor einem Durchbruch? Kommt der sowieso, ob sich Bürger und Verwaltungen darum bemühen, oder ist das mit der Euphorie erstmal nicht so tatsächlich da?
Ich glaube, man kann durchaus schon optimistisch sein in Deutschland, aber wie das bei vielen Dingen so ist, geht es ein wenig langsam. Und die Enthusiasten, die sich mit dem Thema intensiver beschäftigen möchten, es natürlich noch viel schneller haben. Aber wenn man mal zurückdenkt, einfach ein Jahr die Zeit zurückdreht, dann muss man schon zugeben, dass sich hier sehr viel getan hat. Und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Es gibt das Kabinettsprogramm Transparente und vernetzte Verwaltung, das hier einstimmig auf Bundesebene beschlossen worden ist. Die Dresdner Erklärung im IT-Gipfel enthält zumindest gewisse Ziele zum Thema Open Data unter der Überschrift Open Government. Aber insbesondere tut sich einiges in Ländern und auf kommunaler Ebene. Dafür ist Berlin ein sehr gutes Beispiel. Das konnten wir schon kurz hören. Aber wir warten immer noch auf die erste Stelle, egal ob auf Bund, Land oder kommunaler Ebene, wo wir sagen können, ja, da ist jetzt das erste Open Data Portal in Deutschland. So weit sind wir noch nicht.
Ulrike Rockmann ist bei uns, die Präsidentin des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Wir haben eben gehört, es gibt schon einzelne Inseln in den großen Städten. Deshalb ist es mir wichtig zu sagen, Sie sind für zwei Länder zuständig, für Berlin und Brandenburg. Wir werden darüber noch zu sprechen haben, was das denn in der Fläche bedeutet. Wenn ich mir nur mal anschaue, was Sie für März angekündigt haben aus Ihrem Haus an geplanten Presseveröffentlichungen. Da geht es um überschuldete Privatpersonen, Unternehmensinsolvenzen, Pendlerzahlen, Luftverkehrsbewegung und Tourismusdaten. Da stelle ich mir natürlich die Frage, was ist denn eigentlich schon alles vorbereitet für die Öffentlichkeit da? Was fehlt Ihnen eigentlich, was Open Data dann noch bringen kann?
Also ich meine, die Aufgabe der amtlichen Statistik ist es ja, die Geschehnisse in der Gesellschaft abzubilden. Insofern ist unser Programm natürlich sehr breit. Das war auch nur ein kleiner Ausschnitt. Wir haben ja noch viel zu dem Thema, wie sind die Haushalte organisiert, wie sieht es in der Schule aus, im Bildungsbereich etc. Das ist sozusagen das Pensum, was die amtliche Statistik bereitstellt und übrigens auch in Einzeldaten seit, fast 10 Jahren inzwischen der Öffentlichkeit auch sogar zur Verfügung stellt. Die Frage ist nicht, was fehlt uns denn, sondern was gibt es noch an Datenbeständen, die eben nicht amtliche Statistik von Hause aus sind, sondern eben Verwaltungsdaten. Und darum muss ich auch das, was Herr Both vorhin gesagt hat, nochmal aufnehmen. Ich bin natürlich auch nicht viel schlauer als er an der Stelle. Ich weiß, welche Daten wir zur Verfügung haben. Ich weiß in einzelnen Stellen auch noch, welche Daten in der Verwaltung zur Verfügung stehen, die unser Angebot gut ergänzen würden. Und wo ich sage, da haben wir im Moment leider den Zugriff nicht drauf. Und das wäre natürlich etwas, wo man sagt, unter Einhaltung aller Regeln. Ich denke, wir werden ja nachher auch noch mal darauf kommen, dass natürlich der Bürger geschützt werden muss. Und wenn die Bürgerinnen und Bürger uns Informationen geben, wir natürlich dafür stehen und garantieren, dass diese Daten bei uns in einem geschützten Raum sich befinden und wir sie niemals so rausgeben, dass die Personen, die sie uns übergeben haben, reanonymisiert werden könnten. Und das ist genau die spannende Frage jetzt eigentlich, wie schafft man es, die gesamten Datenbestände zu erschließen, sodass man insgesamt davon profitiert.
Sönke Schulz, Geschäftsführer des Lorenz-von-Stein-Instituts für Verwaltungswissenschaften an der Universität Kiel. Die Wissenschaft, wissen wir ja, ist wie die Eule der Minerva, diejenigen, die ganz am Schluss sich damit befassen. Ist das im Falle dieser aktuellen Umbrüche, die wir erleben mit der ganzen Entwicklung des Netzes, anders? Also sind Sie da sehr schnell dabei, auch mit Hilfestellungen, oder warten Sie da noch ab?
Ja, also das ist die Gefahr, dass tatsächlich man sich zu spät als Wissenschaft solchen Themen widmet. Ich würde sagen, was unser Institut, ich muss natürlich jetzt etwas Eigenwerbung machen, wir, glaube ich, sind rechtzeitig dabei, aber das stelle ich aus der Sicht fest, in vielen Bereichen, gerade aus dem Bereich, in dem ich komme, Rechtswissenschaften, Verwaltungswissenschaften, ist es tatsächlich eher ein reaktives Vorgehen und nicht das Ganze proaktiv zu gestalten. Wir haben uns einige dieser Themen recht früh angenommen, aber Herr Both sagte vorhin auch schon zutreffend, diejenigen, die die Ersten sind, haben es immer in gewisser Weise besonders schwer. Einerseits muss man sich rechtfertigen, warum man sich solcher Themen annimmt. Andererseits fehlen natürlich ja vorhandenes Wissen, auf das man zurückgreifen kann. Aus unserer wissenschaftlicher Sicht ist es aber sehr spannend, sich neuer Themen anzunehmen. Erster zu sein, ist in der Weise da auch sehr schön.
Lorenz Matzert, Journalist, Blogger, irgendwann wird man wahrscheinlich das nicht mehr als Reihenfolge sehen, sondern ich sage ja auch nicht über mich, ich bin Kulturjournalist und Operngänger, sondern als Blogger natürlich auch Journalist, auch medienpädagogisch tätig. Hat Sie das eigentlich verwundert, dass gerade aus dem Hort derer, die, wo man immer dachte, Herrschaftswissen bei sich behalten wollen, aus der Verwaltung so ein Impuls kommt und möglicherweise in der Öffentlichkeit das relativ diffus noch ist, was sozusagen an Forderungen entstanden ist?
Ja, es hat mich verwundert. Bislang ist in Deutschland auf Seiten der Berufspolitiker nicht viel zu hören zu dem Thema Open Data. Die Innovationsbestrebungen kommen mehr aus Verwaltungen, also die Städte, die genannt worden sind, Bremen, München und Berlin, das sind Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, oft Einzelkämpfer, wenn ich das so sagen kann oder so beobachte ich das. Treffen sicherlich auch verwaltungsintern oft auf Unverständnis. Was wollen die Leute überhaupt mit diesen Daten? Können die nicht auch Missbrauch damit treiben? Das sind so Argumente, die man oft hört. Ich finde, und da würde ich gerne heute auch drüber sprechen, man müsste mehr auch über die politische Komponente dieser Daten sprechen.
Das werden wir machen nach einer kurzen Pause. Vorher gibt es aktuelle Nachrichten, Wetter und Verkehr. Das Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit der Senatsinitiative Projekt Zukunft aus dem Museum für Film und Fernsehen am Potsdamer Platz in Berlin. Open Data, offene Gesellschaft, offene Fragen mit Anke Domscheit-Berg, Ulrike Rockmann, Sönke Schulz und Lorenz Matzert. Lorenz Matzert hat eben gesagt, wir müssen mehr über die politische Dimension des ganzen Themas sprechen. Wenn ich mir die Open Data Grundsätze mal vornehme, es sind deren 8, da steht auf Platz 1 Vollständigkeit. Also es geht um öffentliche Daten, es geht nicht um personenbezogene Daten. Und dann kommt bereits die Einschränkung, die durchaus im politischen Streit sein kann. Es werden Daten verstanden, die nicht berechtigte Datenschutz-, Sicherheits- und Zugangsbeschränkungen unterliegen. Also die Frage nach der Vollständigkeit. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Frau Domscheit-Berg.
Es geht hier um eine Umkehrung des Veröffentlichungsprinzips, also darum, was der Standard ist. Im Moment ist das so, der Standard ist, Daten werden nicht veröffentlicht, von bestimmten statistischen Daten mal abgesehen, da ist das anders. Und dass, wenn man bestimmte Informationen haben möchte als Bürgerin oder Bürger, man dafür einen besonderen Antrag stellen muss. Worum es jetzt geht, ist, dass man es genau andersherum macht, dass also alle Daten, die sich in öffentlicher Hand befinden, per Standard veröffentlicht werden und dass Ausnahmen genau definiert werden müssen nach sehr strengen Vorgaben. Und das sind einmal die Vorgaben, es sind personenbezogene Daten, die gehören nicht in die Öffentlichkeit. Und zum anderen sind es Daten, die besondere Sicherheitsanforderungen genügen. Und das ist dann im Einzelfall auch gut zu begründen.
Ulrike Rockmann, bei der Frage, wie kann ich Dinge wirklich anonymisieren, sind Sie sicherlich auch die Expertin. Wenn ich mir, sagen wir mal, einen Bezirk in Berlin vorstelle mit 100.000 und mehr Einwohnern, dann ist es relativ leicht, statistische Daten zu bekommen, bei denen dann am Ende nicht jeder weiß, das ist der und der. Wenn ich mir eine Großgemeinde in Brandenburg anschaue mit vielen Dörfern, ist das schon wesentlich schwieriger. Ist dieses Prinzip, was eben auch Frau Domscheit-Berg angesprochen hat, ist das etwas, was eigentlich nur in der großen Masse geht?
Also es hängt ganz entscheidend natürlich davon ab, statistisch gesprochen, welche Merkmale ich miteinander kombiniere. Ne? Wie detailliert will ich etwas wissen? Auch in Berlin komme ich in Probleme, wenn ich sage, ja, ich will von der Straße, von der Hausnummer sowieso was wissen. Dann wohnen da nämlich auf einmal nur noch 10 Leute und dann will ich auch noch wissen, in welcher Altersgruppe die sich befinden und schon habe ich das Problem. Und darum hat also die amtliche Statistik einige Regeln erfunden, die eben sicherstellen sollen und nicht nur sollen, sondern die stellen es auch sicher, dass eben das Individuum, was mir die Daten geliefert hat, das gilt übrigens nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, sondern genauso ist natürlich der Schutz des Unternehmens angesagt, wenn sie nicht ihre Daten sowieso aus rechtlichen Gründen publizieren müssen. Diese Regeln müssen einfach eingehalten werden. Und das heißt also, dass man praktisch das Originaldatenmaterial, wenn es sich jetzt hier um statistische Zahlen handelt, hernimmt und an ihnen Veränderungen vornehmen muss, damit man dann eben einen Datensatz hat, den man in die Öffentlichkeit geben kann und wo man sicher sein kann, dass eben nicht der Bürger, die Bürgerin reidentifiziert werden kann.
Das heißt aber, Anke Domscheit-Berg, unbearbeitete Daten werden sowieso nicht offen sein. Es wird immer eine Zwischenstelle eingeschaltet.
Nein, nein. Also die Wahrnehmung ist jetzt vielleicht ein bisschen dadurch verfälscht, dass wir gerade so einen starken Fokus auf statistische Daten haben. Ja. Die meisten Daten, von denen wir im Zusammenhang mit Open Data aber reden, haben gar nichts mit Personen zu tun, per Definition. Da geht es um Umweltdaten wie bestimmte Luftverschmutzungsbestandteile oder um Wasserqualitäten. Es geht um georeferenzierte Daten wie, wo befinden sich Kindergärten, wo sind die Radwege, wo sind öffentliche Denkmäler etc. etc. Oder aber diese Hygieneüberprüfungen von Restaurants, das könnten auch solche Daten sein. Jetzt kann man bei diesen Ekellisten genannten Daten natürlich sagen, das bezieht sich auf bestimmte Unternehmen und natürlich sind die identifizierbar, das ist ja Sinn der Sache. Da kann man aber sagen, dass das öffentliche Interesse in diesem Fall höher ist und das Schutzbedürfnis des Einzelunternehmens da einfach zurücksteht.
Sönke Schulz, so wie das jetzt klingt, ist das ja sehr harmlos. Also man sagt, das sind ja Daten, die möchte auch jeder so gerne wissen. Wo sind denn da die Konfliktfelder?
Ein Konfliktfeld wurde ja schon angesprochen, das ist das Datenschutzthema, das will ich mal rauslassen. Aber das, was Herr Matzert, glaube ich, richtig ansprach, die politische Dimension, die in solchen Daten hängt, also die Tradition in Deutschland ist sehr stark davon geprägt, staatliche Daten sind Herrschaftswissen und die sollen auch nur den dazu Berufenen, das heißt also der Verwaltung der Politik, zur Verfügung stehen, beziehungsweise wenn sie nach außen gegeben werden, dann immer verbunden mit einer, ich sag mal, staatlichen Interpretation dieser Daten. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, über den muss man hinwegkommen. Wenn man Open Data verwirklicht, heißt das ja nicht, dass der Staat dieses Recht verliert, die Daten in seiner Weise zu interpretieren. Er muss nur auch damit leben, dass die Daten von gewissen Gruppen, sei es jetzt bürgerschaftlichen Engagement oder auch der Wirtschaft, anders interpretiert, anders genutzt und so weiter werden. Dafür ist es, glaube ich, wichtig, dass man klare Regeln definiert. Was ist Rohdaten, die vom Staat kommen? beziehungsweise staatliche Interpretation oder was ist sozusagen die Fortentwicklung durch Apps und so weiter, dass man klar machen kann, was ist der staatliche Datensatz, auf den man möglicherweise besonders vertraut und was ist die Fortentwicklung.
Wie definiert man das und wer soll das definieren?
Das ist ein spannender Punkt, glaube ich, der damit angesprochen ist. Das ist so, ich komme aus der rechtswissenschaftlichen Perspektive. Ich glaube, es ist dringend an der Zeit, dass der Staat, die Gesetzgebung, sich tatsächlich dieses Themas annimmt. Er muss hier Regeln schaffen. Wenn er das nicht tut, läuft er Gefahr, dass er sich von der gesellschaftlichen Entwicklung in gewisser Weise abkoppelt und dass der Staat gewisse Grundbedingungen, Rahmenbedingungen setzen muss, was auch den Umgang mit seinen Daten angeht, wird, glaube ich, kaum bestritten, sodass man zum Beispiel den Punkt Datenschutz, der muss gesetzlich definiert sein, aber die heutigen Regelungen passen eben nur auf ein bestimmtes Ersuchen, wo ich dann die Akte nehmen kann, guck da rein, sind da personenbezogene Daten, gebe ich es raus oder gebe ich es nicht raus.
Jetzt hat Lorin Matzert vorhin gesagt, naja, also es ist ja interessant, auf der politischen Ebene der Entscheidungsträger, der politisch Verantwortlichen, der Handelnden, da ist das Thema ja noch gar nicht so richtig angekommen oder die greifen das auch noch nicht so richtig an. Das heißt, diejenigen, die im Grunde genommen die politische Diskussion führen müssten, also wer setzt die Regeln und wie sollen die Regeln gesetzt werden, scheidet da eigentlich aus.
Also es wäre schon auffällig, dass in den USA ein Präsident bei seinem Amtsantritt das quasi zentral auf seine Agenda setzt. In Großbritannien, dass sich die Regierung auch auf die Fahne schreibt, die liberal-konservative. Der Kabinettsminister dort auf Veranstaltungen auftritt und das als ganz wichtige Agenda der britischen Regierung verkündet. Und in Deutschland gibt es da eine sehr unkonkrete Direktive, die ankündigt bis 2013, dass da ein paar Pilotprojekte passieren sollen. Also die Diskrepanz zwischen, allein schon innerhalb von Europa, finde ich frappierend.
Sie beschreiben das jetzt? Würden Sie das auch werten, woran das liegt?
Wir haben ja einen Vorgang in den letzten Wochen gesehen, wie schwierig sich die etablierte Politik damit tut, Beteiligungsmöglichkeiten oder Formen zuzulassen, die über das Etablierte hinausgehen. Also Stichwort Adhocracy, Internet-Enquete-Kommission, wo sich mit Händen und Füßen eigentlich dagegen gewehrt wird in einem ziemlich begrenzten Rahmen. Also diese Enquete-Kommission ist ja eine Art Laborsituation, die ist ja nicht relevant in dem Sinne, dass da ein Gesetz entschieden wird oder irgendeine Legislative passiert, sondern da wird ja sich unterhalten eigentlich nur über Sachen, sich ausgetauscht. Selbst in so einem Rahmen scheint es ganz vielen Politikern ein Graus zu sein, eine andere Form von Beteiligung zuzulassen. Und ich sehe da schon einen Zusammenhang auch zu der Haltung gegenüber Open Data. Open Data ist ja mehr ein Prinzip, das ist ja kein Produkt, was ich kaufe, sondern Open Data ist ja, geht ja um eben die Veröffentlichung von Datensätzen. Und wir reden da ja auch von Datensätzen, dass sie maschinenlesbar sind. Das sprich, ich kann dort mit Software hinangehen, einen Stecker sozusagen hineinstecken, diese Daten auslesen. Und da muss man auch drüber sprechen, über die Geschwindigkeit, wie die veröffentlicht werden. Zurzeit sind Verwaltungen sehr langsam. Ich bekomme Daten, die sind von 2009 jetzt irgendwann im Laufe von 2011 dann mal zugänglich gemacht, obwohl die in den Verwaltungen natürlich schon längst vorliegen, eben in rohen Formaten. Da sind dann Abteilungen mit befasst, die zu interpretieren, zu säubern. Wenn da irgendwas nicht stimmt dran, dann wird das rausgerechnet oder irgendwo unter den Tisch fallen gelassen. Es gibt ja ganz viele Formen von Datensätzen, über die wir sprechen. Wir haben Umweltdaten, die liegen zum Teil in Echtzeit vor. Denken wir Umweltmessstationen an den Straßen. Es gibt technisch gesehen keinen Grund, dort nicht zuzulassen, dass ich als Bürger, als Bürgerin diese Daten unmittelbar abgreifen kann. Politik könnte entscheiden, wir veröffentlichen die sofort und ab morgen stehen die online auf der Seite der Straßenbehörde oder wer auch immer das in Berlin regelt.
Ulrike Rockmann, dass das sozusagen alles in Echtzeit machbar wäre, ist das auch etwas, wo Sie als Statistikerin sagen, ja prima?
Ja prima, aber nicht mit meinen Daten. Ne? Nein, also wir hatten ja eben schon die Unterscheidung getroffen. Ne? Es gibt personenbezogene Daten, das ist grundsätzlich was anderes. Wir haben eben personenbezogene Daten und da muss eben schon ganz sorgfältig geschaut werden. Insofern wird das bei uns immer etwas länger dauern. Und also das extremste Beispiel sind ja die ganzen Finanzstatistiken. Da haben wir, glaube ich, jetzt 2007 im endgültigen Ergebnis. Ne? Also und man ist schon stolz darauf, so schnell zu sein, in Anführungsstrichen. Was ja eben daran liegt, dass sozusagen die Kommunen und alle die dazu Daten zuliefern müssen, das sind die ganzen Verwaltungsprozesse, die da laufen. Und insofern hat man das Endergebnis, wenn man alles zusammensammelt, eben nicht schneller verfügbar. Ne? Ansonsten gilt für uns auch das Prinzip so schnell, wie es irgendwie geht. Aber das, was jetzt eben aktuell ist, ist 2009 schlicht und ergreifend. Ne? weil eben viele Sachen sind zu berücksichtigen, sind zu tun. Und eben, wo Sie eben gerade von Säubern geredet haben, da würde ich natürlich lieber das Wort plausibilisieren benutzen an der Stelle. Es kommen Fehler in den Daten vor oder eben unplausible Ergebnisse und das muss aufgeklärt werden und das dauert eben schlicht seine Zeit, sowas zu tun, ne? Aber ich würde gerne noch einen Satz vorab sagen. Also ich meine, ich komme ja nun auch aus der Wissenschaft und da ist es ja nun gemeinhin üblich, dass für alle, die empirisch da arbeiten, bei allen Examens, Doktor und sonst welchen Arbeiten eben die empirischen Daten auch aufgehoben werden, damit eben die Scientific Community die Chance hat, eben genau sich das anzugucken, was ist da gemacht worden mit den Daten, ist das denn angemessen gewesen etc. und kann ich das nachvollziehen und die Ergebnisse auch nachvollziehen. Und ich meine, das wäre auch schlicht unser Anliegen und meine Vorstellung, wenn man eben dieses oder jenes liest, sich die Daten, aus denen dieses abgeleitet wurde, überhaupt anschauen zu können, um dann zu bewerten, na, folge ich denn dieser Interpretation jetzt eigentlich oder folge ich ihr nicht?
Ich würde aber gerne noch was ergänzen wollen zu der Frage nach dem Politischen. Also wann werden Daten politisch? Da gibt es tatsächlich eine ganze Menge Datensätze, die sich vielleicht gerade deshalb besonders wenig finden in der Transparenzdebatte von politischer Seite. Das sind Sachen, die dann auch ganz oft in anderen Ländern eher von unten kommen und auch hier in Deutschland langsam von unten kommen. Abgeordnetenwatch ist ein so ein Beispiel. Es gibt in den USA opencongress.org, da kann man äußerst genau und zwar quasi minutenaktuell sehen, was passiert gerade im Parlament, was wird abgestimmt, wer stimmt wie ab. Wie haben die Personen zu diesem Thema in der Vergangenheit abgestimmt? Und das wird dann so eine Art gläserner Abgeordneter, was ich in dem Fall aber völlig in Ordnung finde. Es sind ja immerhin unsere Vertreter, Volksvertreter und Vertreterinnen. Und diese Transparenz muss man sich da gefallen lassen. Aber es gibt natürlich hier und da Politiker, das sind ja wörtliche Zitate, die sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Das war früher auch sehr leicht zu vergessen, weil es halt irgendwann mal gedruckt und im Papierkorb gelandet ist. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt landet es sozusagen im Internet und irgendwann auf solchen Portalen wie opencongress.org oder eben Abgeordnetenwatch oder auf anderen Parlameter beim ZDF. Da kann man halt genau gucken, wer hat Atomkraftwerke gut gefunden und wer nicht. Dieses Gefühl, kontrolliert zu werden von Bürgerinnen und Bürgern, ist halt eins, das hat man nicht so gern.
Das eine ist ja, dass wir eingespielte Formen der Kontrolle haben gegenüber Politik, auch gegenüber Verwaltungen, dass zum Beispiel die Aufgabe der Medien, der klassischen Journalisten. Und es gibt hier, auch wenn man die Frage, wie interpretieren wir diese Daten, die dann zur Verfügung gestellt werden, anschaut, eigentlich zwei Entwicklungen. Man kann sagen, auf der einen Seite kann der Bürger, also wenn man so will, der Amateur, sich dies anschauen, kann damit auch agieren. Auf der anderen Seite ist da etwas, was sich möglicherweise neu bildet, also eine neue Dienstleistungsebene, die geschaffen werden muss, die vielleicht sogar schon da ist. Ist das etwas, wo wir sagen, also wenn wir morgen früh die Daten zur Verfügung stellen, dann können alle anfangen zu arbeiten oder fehlen uns da einfach die Menschen, die das umsetzen können, die das in kleinen oder größeren Unternehmen tun? Wie ist das?
Also ich glaube, da gibt es auch tatsächlich diese Diskussion so in gewisser Weise in der Verwaltung, welche Daten soll ich denn freigeben, welche werden denn genutzt? Also die Überlegung, danach das zu entscheiden, wo gibt es vielleicht Akteure, die damit was anfangen können. Ich glaube, auch da muss man zu der Umkehrung gelangen und zu sagen, wir geben erstmal alles frei und gucken, was da passiert. Ich denke, dass sich da in der Wirtschaft tatsächlich ausgehend von so Amateurüberlegungen Gruppen finden lassen, Unternehmen finden, die gerade auf Basis dieser Daten neue Anwendungen entwickeln. Und das zeigt ja die ganze Entwicklung. Die Apps sind ja typischerweise sehr kleine, mit oftmals geringem Aufwand, aber auf Grundlage von Daten erstellte Programme. Und auch da würde ich dafür plädieren, zu sagen, wir gucken mal, was da aus der Gesellschaft kommt, als vom Staat wieder zu überlegen, naja, welche Daten sollen es denn nun gerade sein?
Es sind wahrscheinlich eher kleine und mittlere Unternehmen oder Einzelpersonen, die da Geschäftspotenziale für sich entdecken. Das sind Menschen, die insbesondere Potenziale oder Talente haben, Daten zu visualisieren. Lorenz Matzert ist einer von diesen, die das besonders gut können. Es gibt auch Schätzungen dazu, wie groß der Apps-Markt weltweit ist. Im nächsten Jahr ungefähr 15 Milliarden Euro. Da möchte die Region Berlin-Brandenburg auch ein kleines Teilchen davon haben und wirtschaftliche Möglichkeiten für Menschen schaffen, die hier in Berlin arbeiten, in Berlin und in Brandenburg.
Das kann man natürlich dadurch etwas erleichtern, indem man diese Daten zur Verfügung stellt, weil man zwar nicht nur mit solchen Daten Apps machen kann, das kann man ja auch ohne. Mit diesen Daten kann man aber viele Dinge tun, die man ohne diese Daten nicht machen könnte.
Lorenz Matzer, Sie sind eben sozusagen schon als sozusagen der große Unternehmer, der damit umgehen kann, angesprochen worden.
Also wenn, bin ich überhaupt ein kleiner Unternehmer in dem Bereich und kein großer. Ich habe einen journalistischen Ansatz und da geht es um Aufbereitung von großen Datensätzen. Berühmtes Beispiel ist WikiLeaks gewesen letztes Jahr. Die Veröffentlichung dieser Datensätze aus den Militärvorgängen in Afghanistan, die haben nötig gemacht, dass man sich mit Datensätzen auseinandersetzt, die 250.000 oder mehr Einträge haben. Die kann kein Mensch per Hand durchsuchen. Im Sommer 2010 haben dann mehrere Medienhäuser gezeigt, was sie damit machen können. New York Times, der Guardian, der schon genannt worden ist, haben das eigentlich großartig gelöst. Der Spiegel, der als drittes dabei war, war nicht so innovativ dabei.
Hat aber immerhin 50 Personen angestellt, die sich damit auseinandersetzen.
Ja, aber interessanterweise eben im Printheft. Das heißt, dass immer mehr größere Datensätze in dieser Gesellschaft eine Rolle spielen, wurde da prominent gezeigt und es werden wahrscheinlich immer mehr als weniger werden. Es liegt sicherlich auch daran, dass wir Internetnutzer, die das Internet jetzt seit 20 Jahren sozusagen zur Verfügung haben, vielleicht seit 10 Jahren richtig, mittlerweile ja auch geübt sind, das zu benutzen. Dieses Werkzeug ist ja jetzt einfach in unseren Alltag total integriert. Also ich finde die Geschichte um Gutenberg und das Gutenplug, also diese Online-Plattform, wo Leute innerhalb von Stunden, war das ja, sich zusammengefunden haben und angefangen haben zu arbeiten, das wäre in der Form vor 5 Jahren wahrscheinlich nicht möglich gewesen, weil das als Kulturtechnik noch gar nicht verbreitet gewesen ist. Das heißt, wenn wir immer mehr größere Datensätze kriegen, entweder werden sie geleakt, was ja in Deutschland durchaus auch schon passiert ist, Stichwort Wasserverträge in Berlin, die sind ja erst von der Taz veröffentlicht worden und dann ein paar Tage später hat der Senat gnädigerweise sie auch veröffentlicht, weil ihnen gar nichts anderes übrig blieb. Das heißt, es gibt einen Bedarf, der wird sicherlich steigen da drin, solche Datensätze zu durchdringen. Wenn man kompliziertere Datensätze durchdringen will, dann braucht es einfach auch Zeit. Und wenn man das nicht als Hobby macht, sondern professionell, will man dann in der Regel für bezahlt werden. Und es gibt dann eben Leute, die das bezahlen oder nicht. Wenn sie es tun, dann hat man ein Unternehmen und kann damit Geld verdienen.
Wir sprechen gleich weiter. Vorher gibt es aktuelle Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Das Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit der Berliner Senatsinitiative Projekt Zukunft zum Thema Open Data mit Anke Domscheit-Berg, Government 2.0 Netzwerk Deutschland, mit Ulrike Rockmann, der Präsidentin des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg, Sönke Schulz, Geschäftsführer des Lorenz-von-Stein-Instituts für Verwaltungswissenschaften der Universität Kiel und Lorenz Matzert, dem Journalisten und Blogger. Sönke Schulz, ich habe Ihnen im Vorfeld versprochen, dass wir ganz kurz über Lorenz von Stein reden, weil ich finde es interessant, dass wir überlegen, was von dem, was wir hier sprechen, ist eigentlich nun tatsächlich neu. Lorenz Matzert hat von einer neuen Kulturtechnik gesprochen. Und was sind Forderungen aus der Gesellschaft, auch übrigens aus der Wirtschaft, an Verwaltungen? Was sind Forderungen der Verwaltung an sich selber, die sich hier jetzt sozusagen erfüllen können, technisch erfüllen können, die aber eigentlich schon viel länger schwelen?
Ja, also kurz zu dem Namensgeber unseres Instituts. Das war einer der ersten Verwaltungswissenschaftler, der Verwaltungsrecht und die Verwaltungspraxis zusammenführen wollte. Und wenn Sie das ansprechen, ist, glaube ich, in der Tat gibt es vor allem aber auch gewachsene Institute in der öffentlichen Verwaltung, die heute im Gegensatz stehen zu den Open-Data-Prinzipien, die aber durchaus fortentwicklungsfähig sind. Also wenn man so mal guckt, gibt es Themen, die öffentliche Verwaltung seit jeher bewegt haben und dann immer die öffentliche Verwaltung natürlich darauf reagieren musste und hat sich beständig fortentwickelt. Und ich teile das so ein bisschen, was Herr Matzert sagte, wir haben eine neue Kulturtechnik. Damit muss natürlich auch die Verwaltung umgehen. Es gibt in der Verwaltung aber sehr stark Hierarchieprinzip, Grundsätze der Aktenklarheit, der Aktenwahrheit und so weiter. Es gibt überkommene Rechtsprinzipien. Die werden oftmals, das ist so mein Eindruck der Diskussion, recht hoch gehalten und es wird so getan, als wären die unveränderbar. Die haben sich aber auch über die Jahre geändert. Und ein letzter Punkt dazu, ich glaube, da die deutsche Verwaltung ja an Recht und Gesetz gebunden ist, ist das Recht hier ein entscheidender Faktor, um auch einen Kulturwandel in der öffentlichen Verwaltung zu vollziehen, weil der Verwaltungsbeamte hält sich zunächst mal an das geltende Recht, was er vor sich hat. Wenn das heutzutage sagt, Informationen nur auf Ersuchen herausgeben, dann macht er das, selbst wenn er das andere, das weitergehende Öffnung letztlich besser fände. Insofern ist es, glaube ich, ein entscheidender Hebel, dass man über Recht hier einen Wandel der Verwaltungskultur herbeiführen kann.
Das geltende Recht, das heißt, gibt es möglicherweise auch im Bereich von Urheberrecht Dinge, die geändert werden müssten, weil sie möglicherweise dem Prinzip 8 der Open Data Grundsätze, nämlich der Lizenzfreiheit, widersprechen und wird damit eine Welle sozusagen losgetreten, die über dieses Thema hinaus in die gesamte Gesellschaft geht?
Also ich glaube, die Urheberrechtsdebatte bezogen auf staatliche Daten muss überhaupt mal geführt werden. Also das ist eine Diskussion, die wabert so ein bisschen seit einigen Jahren durch die Gegend. Ich komme, wie gesagt, aus dem rechtswissenschaftlichen Bereich. Die Urteile von deutschen Gerichten, die werden von professionellen Diensten aufbereitet, die man dann wieder teuer als Wissenschaftler, als Gericht oder als wer auch immer kaufen muss. Da stellt sich die Frage, wer besitzt überhaupt ein Urheberrecht? Gibt es überhaupt ein staatliches Urheberrecht? Und wenn, wie ist damit umzugehen, wenn die Daten freigegeben werden? Ich glaube, da muss man ganz neue Instrumentarien finden.
Anke Domschatten.
Bei den klassischen offenen Daten stellt sich die Urheberrechtsfrage in meinen Augen eigentlich immer nur dann, wenn das Erheben der Daten an irgendwen Dritten outgesourced worden ist und dieser jemand dann sagt, lieber Staat, hier kannst du die Daten haben, weitergeben, darfst du sie aber nicht, weil ich habe sie dir ja nur für dich selbst gegeben. Und hier muss man im Prinzip auch die Art und Weise, wie man Aufträge vergibt, verändern. Wenn man zum Beispiel nach wie vor gerne solche Aufträge nach draußen geben kann, dass das dann aber verbunden ist mit einer vertraglichen Vereinbarung, die sagt, die Nutzung dieser Daten ist dann nicht nur für uns Verwaltung als dein Auftraggeber, sondern auch zur Weitergabe und Bereitstellung an Dritte, und zwar lizenzfrei.
Aber dann sind natürlich auch Einkünfte der öffentlichen Hand sozusagen geringer, wenn ich nicht mehr bestimmte topografische Daten, die ich selber auch veröffentlichen kann, dann weiterverkaufen kann.
Sinn und Zweck des Staates ist ja auch nicht, Geld zu kriegen für irgendwas.
Ich sag ja nur, bei den klammen Haushalten ist das sicherlich dann ein Argument, da auch zu bremsen.
Aber trotzdem muss der gesamtgesellschaftliche Nutzen an erster Stelle stehen. Und wenn gesamtgesellschaftlich, aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, aus politischen Gesichtspunkten, aus Bürgerbeteiligungsgesichtspunkten der Vorteil unterm Strich ein positiver ist, dann muss hier der Staat an einer Stelle auf Einnahmen verzichten, weil insgesamt Einnahmen für die gesamte Gesellschaft höher sind. Für das Ressort, dem man die Einnahme wegnimmt, ist das ein echtes Problem. Da ist nämlich ein Minus und ein Loch im Haushalt und das muss man dann umschieben von rechts nach links und das kann man eigentlich nur von der Ebene darüber machen. Deshalb ist das so wahnsinnig wichtig, was Lorenz Matzert schon mal gesagt hat, dass man das eigentlich von ganz, ganz oben steuern muss. Dass das eigentlich eine Kanzlerin Merkel machen muss, analog zu Obama, weil diese Person praktisch die Möglichkeit hat, zwischen rechts und links Dinge auch umzuverteilen.
Lorenz Matzert.
In den USA sind wir wieder beim Beispiel USA, aber die sind in dem Bereich eben Vorreiter und auch schon sehr lange. Dort gibt es Public Domain. Jedes Objekt, was da angefertigt wird in der Verwaltung, also sei es ein Foto von der Mondlandung, was die NASA erstellt, das ist gemeinfrei. Darf jeder benutzen, so viel er Lust und Laune hat, weil es einfach ein Prinzip ist. Wenn ein Soldat in Afghanistan in seinem Amt als Soldat, als US-Soldat ein Foto macht, dann ist das gemeinfrei. Das gilt dort zum Beispiel auch für die Wetterdaten, die die Wetterstationen erheben. Hier in Deutschland werden die verkauft, zumindest die detaillierten. Das gilt auf die meisten Daten der statistischen Ämter. Wenn ich die in einer gewissen Tiefe haben will, in einer großen Detailreiche, dann muss ich die bezahlen, dann muss ich die kaufen. Die Preise sind nicht total teuer, aber sie sind erstmal nicht, es ist eine Hemmschwelle, sie zu nutzen. Jetzt um das dann eben Leuten aus wirtschaftlicher Sicht schmackhaft zu machen, was ich jetzt als jemand, der Open Data eigentlich eher aus bürgerrechtlicher Perspektive betrachte, aber ich versuche ja natürlich auch die Verwaltung an Bord zu holen, den mache ich dann natürlich immer schmackhaft und sage, da ist ein riesiger Innovationsspielraum drin. Ja, den schneide ich damit ab, weil ich Leute überhaupt daran hindere, mit diesen Daten zu experimentieren. Wenn die aber erstmal Zugriff drauf hätten, dann eröffne ich einen riesigen Pool an Möglichkeiten.
Ulrike Rockmann.
Bei den Daten der amtlichen Statistik ist es ja so, dass die grundsätzlich erstmal den Ländern gehören. Also auch vor der Idee, die Länder bezahlen für die Erhebung, also gehört es jeweils dem Bundesland, wo es erhoben wird. Und wir lassen uns praktisch extra Sonderaufbereitungen, wie das denn so nett heißt, die lassen wir uns bezahlen. Also das, was nicht turnusmäßig im Programm ist und wir extra Arbeit reinstecken müssen, die wir oft auch selber einkaufen müssen, das muss dann eben entsprechend bezahlt werden. So ist das Prinzip, ne? Im Moment jedenfalls noch, wobei natürlich der Trend ganz klar dahin geht, dass immer mehr ins Internet auch gebracht wird. Ne? Und die Statistik hat ja qua Gesetz praktisch diesen Veröffentlichungsauftrag. Zum Glück haben wir den da drin stehen und daran, das liegt uns natürlich auch sehr am Herzen, weil das eben wir ja auch neutral und unabhängig und so weiter sind. Ne? Das ist ja unsere große Überschrift. Und insofern eben auch wir ein großes Maß an Qualitätssicherung mit diesen Daten betreiben und sie insofern auch verlässlich sind.
Wir haben jetzt sehr viel immer gehört, ja, in den USA und hier. Und mich würde natürlich jetzt nochmal der Blick nach Europa interessieren. Es gibt diese Initiative Open Cities, da sind Barcelona, Paris, Amsterdam, Helsinki und Berlin dabei. Und das sind ja auch sehr unterschiedliche, sagen wir mal, kulturelle Hintergründe, wie man zum Beispiel mit Daten umgeht. Also in den Niederlanden hat man eben aufgrund der calvinistischen Tradition keine Vorhänge an den Fenstern und ist da relativ offen mit der Frage, guck rein, dann siehst du, wie ich lebe. Wie ist das im Verhältnis von Berlin zu anderen Metropolen in Europa?
Ich kann dazu nur sagen, in Norddeutschland haben wir auch keine Vorhänge vor den Fenstern.
Ja, wenn wir nach England gucken, ist der Unterschied ähnlich groß, wie als würden wir über den Teich gucken. Also London ist einer der, und Großbritannien überhaupt, das klang ja schon an, einer der großen Vorreiterregionen im Bereich Open Data und wie man das verfolgt. Es gibt aber durchaus auch andere Länder in Europa, die hier eine ganze Menge tun. Ob das Estland ist oder Finnland, da gab es auch einen Apps for Democracy-Wettbewerb zum Beispiel. In Spanien gibt es Regionen, die Open Data machen. Also da gibt es schon Dinge, die passieren. Man kann aber nicht sagen, dass es eine generelle europäische Bewegung gibt, die schon sehr, sehr weit entwickelt ist. Also die angloamerikanischen, Australien eingeschlossen, sind da deutlich weiter. Es gibt aber sehr starke Bestrebungen auf Ebene der EU. Da gibt es auch schon Einzelprojekte. Eines heißt Eyes on Earth, also Augen auf die Erde sozusagen, eyesonearth.eu. Das ist vom Europäischen Umweltamt eine App, die man sich auch im Internet angucken kann. Da kann man rein und raus zoomen in egal welche Stelle in Europa und kann dort sich die Luft- und die Wasserqualitäten, also sprich Verschmutzung oder Nichtverschmutzung, angucken. Und was bemerkenswert ist an dieser Anwendung, ist, dass es einmal die echten Messdaten zeigt, andererseits Bürger aber auch die Möglichkeit haben, hier ganz ihre subjektive Bewertung einzugeben. Und als jemand, der die Anwendung aufruft, sehe ich beides. Also ich sehe, das sind die Messdaten, die sagen, alles ist super. Die Bürger haben aber den Daumen nach unten gemacht und gesagt, nee, man kann da also auch Daumen hoch und runter, man kann aber auch verbal was eintragen und kann schreiben, nee, dieser Strand, der ist total voller Algen und die Luft, die riecht und reizt in der Nase. Und man kann dann vergleichen, worauf man jetzt seine eigene Meinung bilden will und will man da wirklich hinfahren oder empfindet man das anders. Die Projektleiterin von dem Projekt auf EU-Ebene hat mir übrigens was ganz Spannendes erzählt, nämlich, dass sie festgestellt haben und sehr überrascht waren davon, dass das, was die Bürger angeben dort als ihre eigene Wahrnehmung über ihre Nase oder wie sich das so fühlt im Wasser oder wie es aussieht, dass ungefähr eine Woche später man mit den Messgeräten das Gleiche messen kann. Dass also Verschlechterungen zuerst die Bürger melden und dass man sich dann schneller darauf einstellen kann, weil man inzwischen schon fest davon ausgeht, aha, wenn die Bürger jetzt plötzlich alle so machen, dann ist da tatsächlich irgendwas faul und man kann viel schneller gegensteuern und man kann es dann tatsächlich auch etwas später messen.
Ja, ich muss vielleicht auch noch mal ein bisschen Skepsis an dem Ganzen, an der Euphorie, die um Open Data herrscht, äußern. Was in Europa gerade passiert, ist zum Teil auch einfach eine Zwangsläufigkeit. Im angelsächsischen Raum passiert was, wir müssen da jetzt mitziehen. Wohin das Ganze die Reise gehen soll, weiß niemand so genau. Ganz viel wird mit dem Label Open zum Beispiel bezeichnet, Sachen, die überhaupt nicht Open sind. Open heißt in der Regel lizenzfrei, offen zugänglich und so weiter. Da haben wir aber dann, was dann von Städten so gelabelt wird, ist es gar nicht der Fall. Das sind keine offenen Formate. Ich darf die nur unter bestimmten Einschränkungen benutzen. Man will also dabei sein. Das Zweite ist, wir werden sicherlich in nächster Zeit auch Widerstände in den Verwaltungen dagegen haben, wenn die nicht schon bestehen. Man muss ja sehen, es gibt ein großes Trauma in den Verwaltungen, auch aus den Zeiten der EDV, als die eingeführt worden ist. Da sind etliche Arbeitsplätze weggefallen. Da musste niemand mehr Akten durch die Gegend schieben, sondern das konnte dann über die Datenleitung gemacht werden. Sowas steht ja wieder bevor. Wir sehen ja gerade eine Automatisierung durch die Digitalisierung, die viele Arbeitsplätze nochmal vernichten wird. Und drittens, das betrifft eben auch die Politik. Für ein ganz kurzes Beispiel, in Deutschland gibt es Rechenschaftsberichte der Parteien. Dort sind aber zum Beispiel nur alle Spenden an die Parteien ausgezeichnet, über 10.000 Euro. Die machen aber nur 10-20% je nach Partei aus, dieser Summe, die die als Spenden erhalten. Technisch wieder wäre es kein Problem, alle Spenden zu veröffentlichen. Es gibt aber den politischen Willen, das nicht zu tun. Warum, kann man sich wahrscheinlich denken. Das hat weniger was mit Datenschutz zu tun, sondern natürlich will man auch die Einflussnahme, die Leute über Geld, die dann eben 9.999 Euro gespendet haben, zum Beispiel verschleiern. Zum Beispiel sowas zu knacken, auch auf politischer Ebene, wird auch in der Politik Widerstände hervorrufen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob wir wirklich Open Data weiter sich entwickeln sehen. Also es kann auch ein Kampf noch bedeuten, den hier auch eine Bürgerrechtler führen müssen.
Ein Kampf könnte das werden. Ulrike Rockmann.
Ja, ich hatte schon darauf gewartet, dass wir nochmal auf den Aspekt kommen. Also ich meine, wir haben es ja nun erlebt in unserer Verwaltung, was passiert. Es sind auch viele Ängste der Beschäftigten, jetzt weniger um ihren Arbeitsplatz als vielleicht darum, dass in ihren Datenbeständen doch vielleicht Macken, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, drinne sind, die andere erkennen können, die man selber nicht erkannt hat, weil man vielleicht gar nicht dazu in der Lage war und die Tools nicht hatte und darum sowas nie gesehen hat. Wer mit großen Datenständen hantiert, weiß das. Gewisse Auswertungen konnte ich nie machen, ist mir die Unplausibilität nicht aufgefallen. Also das ist ein ganz wichtiges psychologischer Faktor, den man nicht zu gering schätzen sollte. Das war in der amtlichen Statistik auch ganz klar so. Ne? Dann kommen die Wissenschaftler daher, da haben sich ein paar dahingestellt und haben gesagt, ne, die haben ja keine Ahnung von unseren Beständen, die können doch da nie was Vernünftiges mitmachen. Die Zeiten sind zum Glück vorbei, wir haben es überlebt und ich denke, beide Seiten haben gelernt, dass man davon profitiert. Mhm. Aber das ist eine riesige Hürde, die man wirklich nicht unterschätzen sollte und wo man, denke ich, sehr viel Arbeit reinstecken muss, den Beschäftigten dann auch diese Ängste zu nehmen.
Bitte, jetzt wollte ich doch mal hier in den Raum.
Open Data ist ein Wagnis, was uns definitiv mehr bringen kann, wenn wir es gemeinsam machen. Und deswegen ist es auch gut, dass die Verwaltung, dass viel mit der Verwaltung gesprochen wird und dass man auch feststellt, dass es Dritte gibt. Also einfach nur zwei schnelle Beispiele. Das OpenStreetMap, also das ist eine Seite, wo Rollstuhlfahrer sehen, ob eine Straße für sie gut oder schlecht benutzbar ist. Und es gibt eben einen OpenStreetMap-Stammtisch in Augsburg, also auch Techie-Leute aus dem Internet trinken abends Bier und reden über das, was sie machen. Und der Bürgermeister von Augsburg hat dann diesem Stammtisch die Daten zur Verfügung gestellt. Und,
welche Daten?
Also die Geodaten,
über den Bierkonsum, die relevant, in Augsburg?
Nee, aber nicht über den Bierkonsum, aber über die Geodaten, um quasi dieses offene von, ich nenne es jetzt mal Freiwilligen, das sind 50.000 Leute in Deutschland, by the way, die diese Karte erzeugen, das könnte man vielleicht sogar digitales Ehrenamt nennen. Und hier dieses Zusammenspiel von Zivilgesellschaft und aber auch staatlichen Quellen. Ein anderes sehr schönes Beispiel, da bin ich auch fast fertig, ist mundraub.org. Das sind keine staatlichen Daten, sondern da tragen Menschen ein, wo arme, verlassene Obstbäume stehen, um die sich nie einer kümmert. Und deswegen kann man auf mundraub.org Mirabellen, Kirschen, Äpfel und Birnen für umsonst finden. Also man muss zwar hingehen, aber man weiß, wo sie dann sind. Es entsteht durchaus was, wenn Bürger anfangen, Daten gemeinsam zu teilen. Und daraus entsteht was Neues.
Dann will ich am Schluss auf zwei Dinge noch hinweisen. Im Mai, genauer gesagt am 18. Mai, findet der Berlin Open Data Day statt. In der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen. Und wir haben es schon mal ganz kurz angesprochen, es gibt eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, Internet und digitale Gesellschaft. Da sitzen 17 Abgeordnete und 17 Sachverständige beisammen. Als ich dieser Tage gucken wollte, was auf der letzten Sitzung im Februar besprochen wurde, kam ich natürlich auf die Seite und dachte als Mensch des analogen Zeitalters, jetzt kriege ich mal ein Protokoll, wo drin steht sozusagen, das sind die Positionen und darüber wurde gestritten. Ich kam nur auf einen Videomitschnitt von 70 Minuten. Also auch da merkt man, allein nur etwas öffentlich zu machen, hilft nicht weiter. Da muss man qualifiziert aufarbeiten. Die nächste Sitzung der Enquete-Kommission, die ist öffentlich. Öffentlich vor Ort, wenn Sie sich anmelden. Öffentlich im Livestream und natürlich dann auch nachzugucken. findet am 21. März statt. Ich danke Ihnen recht herzlich. Das war das Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit der Berliner Senatsinitiative Projekt Zukunft aus dem Museum für Film und Fernsehen in Berlin am Potsdamer Platz. Das 56. Zukunftsgespräch zum Thema Open Data mit Anke Domscheit-Berg, Government 2.0 Netzwerk Deutschland, mit Ulrike Rockmann, der Präsidentin des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg, Sönke Schulz, dem Geschäftsführer des Lorenz-von-Stein-Instituts für Verwaltungswissenschaften der Universität Kiel und dem Journalisten und Blogger Lorenz Matzert. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.